Damit gehen die Kinder in den Kindergottesdienst und werden dort von den Wegen Gottes lernen. Und wir dürfen jetzt ebenfalls lernen, wie Gott seine großen Wege führt. Und unseren Predigttext dazu finden wir in Markus 13. Ich darf daraus lesen die Verse 28 bis 37. Dort spricht der Herr Jesus Folgendes. An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nah ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor und wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch aber sage, das sage ich allen. Wachet.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns noch einmal beten. Herr, und nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde hier vor Ort in Mellendorf, liebe Mithörer und Mitbibelstudierer überall an den Geräten, auch liebe Familien, die zurzeit in den Osterferien sind, wir grüßen alle von hier aus und freuen uns gemeinsam jetzt auf Ostern zuzugehen und zugleich noch einmal die Brücke zu schlagen heute zu den Bibeltagen vom letzten Wochenende. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Apokalypse hören? Die meisten Zeitgenossen verbinden das mit Panik, mit chaotischen Zuständen, mit Weltuntergang. Der Begriff, so stand in einem Artikel zu lesen, wird heute meist als Synonym, also gleichbedeutend, für eine katastrophale Weltuntergangsstimmung genutzt. Apokalypse. Panik kann man schüren. Panik ist ein beliebtes Mittel, um Menschen gefügig zu machen, um ihren kritischen Verstand durch Angst zu betäuben. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Bergamo-Bilder aus 2020. Ein Autokonvoi mit Särgen wurde medial zur Apokalypse umgedeutet. Angebliches Massensterben in bisher nicht gekanntem Ausmaß. Und die Botschaft dieser Bilder, die dann ständig liefen, die wir ständig sehen sollen, lautete, wenn ihr nicht tut, was wir euch sagen, dann wird es euch genauso gehen. Heute weiß man, dass der wirkliche Grund ein anderer war. In der katholischen Stadt Bergamo gab es sonst natürlich überwiegend Erdbestattungen. Und jetzt mussten plötzlich auf Anweisung der Behörden alle Leichen sofort verbrannt werden. Und dadurch kam es zu einem Stau von Särgen, die auf Krematorien anderer Städte verteilt werden mussten. Also ein ganz einfacher, nachvollziehbarer Grund. Aber Panik kann man schüren. Auch mit einem 17-seitigen Strategiepapier aus dem Innenministerium damals unter der Überschrift, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bringen. Das wurde seit dem 18.03.20 verbreitet. Und hier wurden Szenarien gezeichnet, die, wie man auch damals hätte wissen können, die mit den medizinischen Fakten nichts zu tun hatten. Ich gebe Ihnen nur noch mal eine Kostprobe. Da hieß es zum Beispiel, viele Schwerkranke, also das war so die Stimmung, die man zeichnen sollte nach diesen Anweisungen. Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. So stand es in diesem Paper. Oder wenn Sie also die Kinder dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und Sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil Sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Mensch je erleben kann. Zitat Ende. Und diese Stimmung sollte auf Anraten des Bundesinnenministeriums in der Bevölkerung gefördert werden. Panik kann man schüren. Ist das Apokalypse? Auch Jesus hat von der Apokalypse gesprochen. Das letzte Buch der Bibel, das Jesus ja seinem damals noch lebenden, auf der Erde lebenden Apostel Johannes übermittelte, dass er ihm in Visionen gab, dass er ihm diktierte, das beginnt mit den Worten Apokalypse Jesu Christi. Also Apokalypsis Jesu Christu auf Griechisch. Und Apokalypse Jesu Christi bedeutet wörtlich nicht Chaos oder Schrecken, sondern Apokalypse heißt zunächst mal Enthüllung, Aufdeckung. Aber was Jesus da aufdeckt und was Johannes da aufschreibt, das hat es unter anderem eben auch mit dem Weltende zu tun. Klar, mit der Zielgerade der Geschichte. Und am letzten Wochenende haben wir wieder bei den Bibeltagen das Thema Offenbarung weiter bearbeitet, diesmal Kapitel 13 bis 17. Im September schließen wir das Buch dann ab. Apokalypse, Offenbarung, Gott enthüllt uns Informationen über das Finale der Weltgeschichte. Und heute nun, quasi im Nachgang, wollen wir als Ergänzung noch eine Rede von Jesus dazu nehmen. Eine Rede, die Jesus 60 Jahre vorher gehalten hat, bevor er diese Apokalypse dem Johannes offenbart hatte. Da hat Jesus quasi in Kurzfassung das Ganze schon mal gesagt. Und diese Rede Jesu ist dokumentiert in den Evangelien. Wir haben es gehört nach dem Markus-Evangelium. Es ist eigentlich ein ganzes Kapitel, Markus 13. Die Parallele wäre Matthäus 24. Und Sie müssen wissen, ab Markus 14, das ist richtig passend, beginnt dann die schlimme Phase der Passionszeit. So wie wir ja auch nächsten Sonntag dann mit Palmsonntag einen großen Schritt auf die Passionswoche hin machen. Und Passion bedeutet ja für die Jünger zunächst, dass ihre Zukunft völlig ungewiss und bedroht scheint. Umso mehr brauchen sie diesen apokalyptischen Blick in die Zukunft. Und hier bei uns, wie gesagt, kommenden Sonntag, Palmsonntag, dann geht's auf Karfreitag und Ostern zu. Und danach setzen wir dann die Reihe zu Mose fort. Aber jetzt mitten hinein in die apokalyptische Rede von Jesus. Wir werden das jetzt schwerpunktmäßig machen. Aber ich lese Ihnen doch zunächst noch einmal den Anfang. Und da werden Sie sehen, an diesem Anfang von Johannes 13, wie Markus bzw. Jesus, der da redet, und Markus dokumentiert das, uns mit hineinnimmt in eine Situation, wo die Jünger mit Jesus aus dem Tempel herauskommen. Und unser Fokus wird sich dann auf die letzten Verse richten, ab Vers 28, wo Jesus seinen Jüngern konkret Hilfestellung gibt, wie sie die Zukunft bestehen können, wie sie bewahrt durch diese heftige Zeit durchkommen werden, die jetzt unmittelbar vor ihnen liegt. Dazu wird er ihnen die Hilfe geben. Und wir werden sehen, Jesus macht keine Panik. Aber Jesus verharmlost auch keine Sekunde lang den Ernst der Situation. Und deswegen lautet der Titel unserer Predigt heute weder Panik noch Ponyhof, wie Jesus uns zukunftsfähig macht. Sie werden das auch auf dem Thumbnail sehr schön dargestellt finden. Also auf dem Thumbnail, das dann bei YouTube steht, weder Panik noch Ponyhof, wie Jesus uns zukunftsfähig macht. Also, die Jünger kommen gemeinsam aus dem prachtvollen Tempel mit Jesus heraus und Jesus sagt ihnen, dass hier in Zukunft kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Also Markus 3, Abvers 1. Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Ein apokalyptisches Szenario, würden wir sagen. Und danach geht Jesus dann auf dem Weg in ihr Nachtquartier mit den Jüngern gemeinsam gen Osten, den Ölberg hinaus. Und Sie wissen vielleicht, vom Ölberg aus hat man ja diesen herrlichen Panoramablick auf die Stadt, auf den Tempelplatz. Alle, die mal in Jerusalem gewesen sind, erinnern sich daran. Und so sagt Jesus auch den Jüngern: So, jetzt dreht euch nochmal um. Als sie da hochgegangen sind, jetzt schaut euch diese Perspektive nochmal an, Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll? Und daraufhin enthüllt ihn Jesus diese Perspektive. Und Jesus macht ausdrücklich keine Zeitangaben. Er hat ein Szenario entwickelt darüber, was in Zukunft zunächst auf die Jünger zukommt und dann auch auf spätere Generationen, auch auf uns. Und hier in Markus 13 skizziert Jesus vier große Zeitabschnitte. Erstens die Zerstörung des Tempels. Das wird 70 nach Christus erfüllt werden, also knapp 40 Jahre, nachdem er das angesagt hat und immerhin noch mehr als 20 Jahre bevor Johannes die Offenbarung schreibt, ja? Also 70 nach Christus, diese Zerstörung des Tempels geschieht sehr schnell. Dann der zweite Abschnitt ist die Entwicklung der Welt zwischen Himmelfahrt bis zur Zielgerade seiner Gemeinde, bis Jesus seine Gemeinde entrücken wird. Das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Das ist die zweite Phase. Und die wird beschrieben in den Versen 3 bis 13. Und diese Zeit der Gemeinde wird damit enden, dass Jesus uns zu sich in den Himmel holt. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und dann kommt die dritte Phase, also Zerstörung des Tempels, Zeit der Gemeinde. Die dritte Phase, das ist die spezielle Endphase für Israel, wenn der Antichrist auftreten wird. Das war das Thema der letzten Bibeltage. Und das sind die Verse 14 bis 23, die sogenannte Trübsalzeit. Das ist die dritte Phase. Und schließlich die dramatische und überlegene Wiederkunft Jesu, sein zweites Kommen. Das wird das Thema der nächsten Bibeltage sein. Das sind die Verse 24 bis 27. Das ist sozusagen der grobe Überblick. Tempelzerstörung, Zeit der Gemeinde, Trübsalzeit Israels, Wiederkunft Jesu. Und dann, zum Abschluss dieses Kapitels, gibt Jesus uns konkrete Anweisungen, wie wir uns angesichts dieser Zukunftsaussichten verhalten sollen, wie wir damit leben sollen, wie wir als einzelne Christen und wie wir als Gemeinde zukunftsfähig werden. Und das wird der Schwerpunkt heute Morgen sein im zweiten Teil der Predigt. Aber vorher noch mal ganz kurz das Szenario. Hier in Markus 13 beschreibt Jesus in Kurzfassung, was er dem alten Apostel Johannes 60 Jahre später noch einmal ausführlicher erklären wird und woraus dann das Buch der Offenbarung entsteht. Und zu dem Zeitpunkt, als Johannes die Offenbarung schreibt, wir sagten es schon, das ist so circa 95 nach Christus, da ist die erste Ankündigung mit dem Tempel schon längst Geschichte, zerstört 70 nach Christus, sagten wir. Und zu dem Zeitpunkt, als Johannes das schreibt, Ende des ersten Jahrhunderts, befindet sich die Gemeinde Jesu schon seit Jahrzehnten und ja bis heute in der Lage, die Jesus ankündigt, wo ihr der Gegenwind mächtig ins Gesicht bläst. Ab Vers 6. Es werden viele kommen unter meinem Namen und werden sagen, ich bin's, und werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Es muss so geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das ist erst der Anfang der Wehen. Ihr aber seht euch vor. Denn sie werden euch den Gerichten überantworten und in den Synagogen werdet ihr gegeißelt werden und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und in dieser Phase sind wir auch noch heute. Und zum Beispiel dieses Phänomen der Christenverfolgung ist so greifbar. Vor kurzem kam eine Pressemeldung über neueste Untersuchung des Hilfswerks Open Doors heraus, die sich besonders für die verfolgten Christen einsetzen. Und die haben Folgendes erhoben. Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 sind rund 388 Millionen Christen einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt. 388 Millionen Christen. Das sind 8 Millionen Betroffene mehr als im Jahr zuvor. Die Rangliste nennt die 50 Länder, in denen Christen wegen ihres Glaubens am stärksten bedrängt werden. Nordkorea belegt erneut Platz 1 im Index und dann geht es weiter mit Somalia, Jemen, Sudan, Eritrea, Syrien. Syrien hatte eine besonders krasse Zunahme an Christenverfolgung. Es ist wichtig, dass wir dies immer wieder vor Augen haben. Wir leben hier in so einem friedlichen Wolkenkuckucksheim manchmal, dass wir uns gar nicht klar machen, dass auf der ganzen Welt Massen von Christen, Massen von Glaubensgeschwistern massiv verfolgt werden. Lasst uns das nie vergessen. Das ist die zweite Phase. Die läuft noch. Und ab Vers 14 beschreibt Jesus dann die sogenannte Trübsalzeit, also die Zeit der Bedrängung, in der die Gemeinde, soweit wir das verstehen, nach unserer Überzeugung schon nicht mehr auf der Erde sein wird. Sie wird entrückt sein beim Herrn. Und dann beginnt die letzte, die entscheidende Phase für das Volk Israel. Dann wird ihre Verfolgung nochmal zunehmen. Dann kommt jene Zeit, die wir die große Trübsal nennen. Dann wird das Leid für die Bevölkerung unvergleichlich sein. Aber, sagt die Bibel, auch in dieser Phase, bis zum Schluss werden viele Menschen noch zum Glauben kommen. Und es werden zum Beispiel diese 144.000 Juden zum Glauben kommen und als Missionare tätig sein. Aber nicht nur sie, sondern auch andere. Es werden Juden zum Glauben kommen, es werden Heiden zum Glauben kommen. Das alles wird in dieser Zeit noch geschehen. Und dann hören Sie, was Jesus weiter sagt, ab Vers 19, denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist bis jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht wieder werden wird. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig, aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Also hier in dieser Phase sind mit den Auserwählten Israel gemeint als Nation, einschließlich dieser 144.000 und alle Menschen, die sich in dieser Zeit noch bekehren. Alle, die in dieser Zeit zu Gott flüchten. Und auch in dieser Zeit kommen, wie gesagt, noch Menschen zum Glauben. Und Gott behält jederzeit, das haben wir in der Offenbarung gesehen, die völlige Kontrolle über den Gang der Geschichte. Und dann beschreibt Jesus das schon sehr drastisch ab Vers 14. Wenn ihr aber sehen werdet, das Gräuel der Verwüstung, als dann, wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht herunter und gehe nicht hinein, etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht, um seinen Mantel zu holen. Wer aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit, bittet aber, dass es nicht im Winter geschehe. Also die Menschen werden bis in ihre Häuser hinein verfolgt werden. Sie werden umgehend fliehen müssen. Und Vers 15 beschreibt, dass wer auf dem Dach ist. Sie wissen, diese Häuser in Israel mit den Dächern. Wer auf dem Dach ist, der geht nicht mehr ins Haus, sondern der soll am besten über die Außentreppe flüchten, weil es jetzt eilig wird. Und der Mantel, von dem hier die Rede ist in Vers 16, der wende sich nicht, um seinen Mantel zu holen. Das war eigentlich das Obergewand, das man für die Reisen brauchte. Aber jetzt lass Mantel Mantel sein. Und der Winter, hier Vers 18, der ist in den Höhenlagen Judäas oft kalt und regnerisch und für Flüchtende schlimmer als der Sommer. Und deswegen sagt Jesus, bitte, dass es nicht im Winter geschehen möge. Und dann werden Scharlatane auftreten, wie zu allen Zeiten. Und diese Scharlatane werden sich als Heilsbringer feiern lassen. Vers 21, wenn jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus, siehe, da ist er, glaubt es nicht. Und dann werden diese Scharlatane sich hervortun, indem sie vermeintlich Zeichen und Wunder zelebrieren. Sie werden als Fake oder durch besondere teuflische Bevollmächtigung sensationelle Dinge teilweise tun oder zumindest es so erscheinen lassen, dass es geschieht. Und das wird ihnen Vertrauen schaffen bei vielen arglosen Menschen. Und sie werden ihnen folgen, sie werden diesen Scharlatanen auf den Leim gehen. Sie erwecken den Anschein, sie reden im Namen Gottes. Sie berufen sich vielleicht sogar auf die Bibel. Aber sie sagen nicht das, was in der Bibel steht. Und in jener Zeit, auch das haben wir bei den Bibeltagen gesehen, beim Studium des Offenbarungsbuches, da wird der Antichrist sein Reich weiter ausbauen und er wird Gottes Volk und alle, die an ihn glauben, brutal bekämpfen. Und dann wird Jesus wiederkommen. Wie wir das eben auch im Glaubensbekenntnis noch bezeugt haben und wie wir das jeden Sonntag aussprechen. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird wiederkommen. Das steht so fest wie das Amen in der Kirche. Und das wird ab Vers 24 gesagt. Wie wird das ausgehen? Aber zu jener Zeit nach dieser Bedrängnis wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Die Wiederkunft des Schöpfers wird ein kosmisches Drama sein. Und vielleicht kennen einige von Ihnen dieses Negro Spiritual, My Lord, what a morning when the stars begin to fall. Was wird das für ein Tag sein, wenn die Sterne fallen, wenn die ganze Architektur in Bewegung kommt des Kosmos und dann wird er wiederkommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Und dieser strahlende Glanz, wissen Sie, das erinnert an das erste Kommen des Messias, als das angekündigt wurde. Und Sie erinnern sich an die Weihnachtsgeschichte, wo es heißt, von den Hirten, die da auf dem Feld sind und die das erfahren, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Und diese Herrlichkeit, diese Klarheit, die wird noch mal stärker und überwältigender sein, wenn der Schöpfer als Macht, als König wiederkommt. Und im Rahmen dieser Wiederkunft wird Jesus dann auch alle Gläubigen der vorangehenden Trübsalzeit zu sich sammeln. Das haben wir eben in der Lesung aus 1. Thessalonicher 4 gehört, wo Paulus das schreibt, und wird unter seinem Schutz sie mit in das Reich nehmen. Bis zum äußersten Ende des Himmels. Er wird sie sammeln von den äußersten Zipfeln der Erde. Und am Ende steht die endgültige Überwindung des Antichristen und die Aufrichtung des Reiches von Jesus. Und dann beginnt das sogenannte Millennium. Das ist das große Szenario, das Jesus kurz vor der Kreuzigung zeichnet. Dass Jesus dann 60 Jahre später in der Offenbarung nochmal ausführlich dem Johannes offenbart. Das hier ist die Kurzfassung. Zerstörung des Tempels, Entwicklung der Welt zwischen Himmelfahrt bis zur Zielgeraden seiner Gemeinde, unsere Zeit jetzt, spezielle Endgeschichte Israels und am Ende die dramatische, souveräne Wiederkunft des Herrn. Und nachdem Jesus das beschrieben hat, zum Schluss kommt, worauf diese ganze Rede zuläuft, die praktische Vorbereitung für alle, die in diesen Phasen an Jesus glauben, für alle, die in diesen Phasen leben, die Christen jetzt, die Juden und die Heiden dann zum Glauben finden in der Endzeit. Jetzt kommt gewissermaßen die praktische Hilfe. Jetzt kommt die Frage, wie können wir bestehen im Hinblick auf diese große Zukunft, deren Vorläufer ja schon in unsere Zeit hineinreichen. Wenn Sie dieses ganze Kapitel mal lesen, dann wird Ihnen manches bekannt kommen. Wenn Sie sagen, na, das ist ja schon fast so. Das sind ja schon Vorboten, die wir hier sehen. Wie sollen wir mit diesem Druck umgehen? Wie sollen wir mit diesem Druck fertig werden? Wie können wir standhalten? Wie werden wir unter diesen Bedingungen zukunftsfähig? Das ist die Frage, auf die dieser Text hinausläuft. Und darauf gibt es dann die Antwort in diesen letzten Versen ab 28, die ich noch einmal lese. An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Mittendrin in diesen Anweisungen, wie ein massiver Sockel, baut Jesus einen Stützpfeiler ein. Mittendrin gibt Jesus denen, die an ihn glauben, eine Bestandsgarantie. Das sind die Verse 30 und 31. Die stellen wir an den Anfang. Wahrlich, ich sage euch, Vers 30, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Was ist damit gemeint, mit diesem Geschlecht? Genea steht da im Griechischen. Zunächst mal, dieses Geschlecht meint die Generation, von der Jesus gerade gesprochen hat. Die Generation, die diese dramatischen Vorboten seiner Wiederkunft erleben wird, die Jesus gerade gezeigt hat. Und er sagt, die, die das miterleben, die werden dann auch die Wiederkunft selbst erleben. Das heißt, in dieser Phase ist nicht mehr mit großen Zeitabständen zu rechnen. Gott zieht seinen Plan durch. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Aber zugleich kann Genea auch das ethnische Volk Israel beschreiben, um das es ja ab Vers 14 immer wieder ging. Und dann ist dieser Vers auch eine Bestandsgarantie dafür, dass Gott durch alle Verfolgungen der Geschichte hindurch sein Volk Israel bewahren wird. Das ist auch eine Bestandsgarantie für sein Volk Israel bis zum Ende der Zeiten. Und das erleben wir ja. Wie oft hat man versucht, Israel auszulöschen und keinem der Feinde, und wenn er noch so bewaffnet gewesen ist, ist das gelungen. Und dazu passt übrigens auch das Bild vom blühenden Feigenbaum in Vers 28. Das ist ja ein klassisches Symbol im Alten Testament für Israel. Und damit ist angedeutet, Israel wird erblühen. Dieses Volk wird durch keinen menschlichen Machthaber jemals ausgelöscht werden können. Und dafür birgt der Herr Jesus mit seinem Versprechen in diesem Vers, aber auch in der Offenbarung. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Und dann fügt Jesus eine zweite Bestandsgarantie an in Vers 31, nämlich Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also nicht nur dieses Geschlecht wird nicht vergehen, auch meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, Gottes Verheißung in seinem Wort wird auch nicht vergehen, kann auch nicht zerstört werden. Und damit weitet, hoppla, ohne Brille hat man keinen Weitblick mehr. Also, damit weitet Jesus unseren Blick auch auf die Gemeinde hier aus. Denn wir klammern uns ja an sein Wort. Wir leben ja von seinen Verheißungen. Und Jesus sagt, das wird auch nicht vergehen. Also, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Dieses Wort wird nicht vergehen. Die Verheißungen, die Gott uns darin gibt, werden nicht vergehen. Das ist unsere Bestandsgarantie. Und auf dieser unzerstörbaren Basis, auf diesem sicheren Sockel, bekommen wir dann ganz festen Stand, um diese Anweisungen umzusetzen, mit denen Jesus uns zukünftig und zukunftsfähig machen will und mit denen er seine Endzeitrede abschließt. Erste Anweisung: Bezähme deine Neugier. Und wenn Sie mitschreiben wollen, alle diese Punkte beginnen mit einem B. Also erstens: Bezähme deine Neugier. Das betont Jesus hier viermal, in Vers 32, 33, 35 und 36. Da sagt er immer: Ihr wisst nicht, wann es sein wird. Ihr wisst es nicht. Und natürlich, wir können verstehen, dass den Jüngern diese Frage auf den Nägeln brannte. Das haben wir ja schon am Anfang des Kapitels gelesen, in Vers 4. Da sagen sie: Sage uns, wann das geschehen wird. Wann wird es geschehen? Die wollen es wissen. Die sind neugierig. Kann man ja auch irgendwie verstehen. Und Jesus sagt: Ihr wisst es nicht. Und das heißt auch, liebe Leute, wir sollen nicht krampfhaft versuchen, mehr über die Zukunft zu wissen, als Gottes Wort uns sagt. Es gibt so viele Spekulationen. Es gibt so viele fantasierende Deutungen, gerade über die Eschatologie. Und Jesus sagt: Bezähme deine Neugier. Und dann dieser erstaunliche Satz in Vers 32, wo man erstmal schlucken muss: Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Ja, warum der Sohn nicht? Das ist nicht eine Einschränkung der Gottheit Jesu. Jesus ist ganz eindeutig Gott in jeder Sekunde, auch hier auf der Erde. Das sagt die Bibel überdeutlich. Sondern das ist eine freiwillige, eine vorübergehende Selbstbeschränkung, die Jesus mit seiner Menschwerdung eingegangen ist. Also in Philipper 2 schreibt Paulus das ja auch ganz deutlich. Er nahm Knechtsgestalt an, er entäußerte sich selbst, Philipper 2, Vers 7. Er erniedrigte sich selbst, er ward in der Erscheinung als Mensch erkannt. Das heißt, er wurde wirklich Mensch. Er wurde wirklich Mensch. Und Jesus hatte auch Hunger. Sehen Sie in den Evangelien, er hatte Durst. Jesus hat Tränen geweint. Und das gehörte alles mit dazu. Er ist gestorben, wenn auch nur für kurze Zeit. Und zugleich hat er auch, als er hier auf der Erde war, göttliche Eigenschaften ausgeübt. Jesus hat Menschen durchschaut, wie kein anderer. Jesus konnte Tote real zum Leben erwecken. Er konnte in einem berauschenden Maße Wunder tun mit einem Wort, mit einer Handauflegung in Massen. Er hat seine Göttlichkeit durchaus gezeigt. Auch als Mensch blieb Jesus auf dieser Erde jederzeit Gott. Das müssen wir festhalten. Aber er sagt: In dieser Phase weiß ich es selber nicht. Das hat er sich selber auferlegt. Und jetzt sagt er: Seht euch vor und wachet, ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Und wissen Sie, das ist auch eine Entlastung. Das heißt, du musst es gar nicht wissen. Gott gibt dir jeden Tag, den du dankbar aus seiner Hand nehmen kannst. Und du sollst nicht anfangen zu spekulieren, wann es denn vielleicht der letzte ist. Und wissen Sie, hier sind viele von ihrem Weg abgekommen und haben sich in allen möglichen Spekulationen verrannt. Die Montanisten im 2. Jahrhundert, Joseph Smith, der die Mormonen gründete, Ellen G. White, die Adventistin, die hat die Wiederkunft Jesu mal auf 1856 datiert. Die Zeugen Jehovas haben Daten angeboten, erst 1914, dann 1915, dann 1980, dann 1990. Alles falsch. Und sogar Albrecht Bengel, der seriöse Theologe, hat es mal versucht. Er ermittelte erst 1742, er korrigierte das dann auf 1809 und schließlich auf den Juni 1836. Alles falsch. Und Jesus sagt, Vers 35, ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Und wer mehr wissen will, als Gott offenbaren will, der überzieht sein Konto und der überschätzt seine Kraft. Und manche versuchen es über Okkultismus, irgendwelche Zukunftsversionen herauszubekommen. Aber wissen Sie, es gibt eine unnötige Unwissenheit, weil wir nicht genug studieren, weil wir faul sind, weil wir uns nicht kümmern. Das ist eine unnötige Unwissenheit. Aber es gibt auch eine Unwissenheit, die von Gott gewollt ist. Eine Unwissenheit über Tag und Stunde. Eine Unwissenheit auch über die letzte Stunde unseres Lebens, die wir nicht wissen sollen und nicht wissen können. Das ist von Gott so verfügt. Das ist auch ein Segen, diese Verborgenheit. Es gibt Wissen, das uns in einer Weise belasten würde, die wir kaum ertragen können. Sie haben auch diese Berichte zur Kenntnis genommen von Menschen, die im Krieg durch dämonischen Einfluss hellseherische Fähigkeiten bekamen. Und die dann teilweise genau vorhergesagt haben: Der nächste aus unserer Kompanie, der fallen wird, ist der Karl Gustav. Und der war es dann wirklich. Und es hat viele von ihnen wirklich zerstört, dieses Wissen. die Verborgenheit ist auch ein Segen. Und deswegen beschränkt Gott unser Wissen an bestimmten Punkten ganz gezielt. Und das heißt, in diesem Falle, bezähme deine Neugier. Das ist das Erste. Aber auf Spekulationen zu verzichten, bedeutet nicht naiv unseren Tag zu verdösen und unser Denken auszuschalten. Und deswegen ist die zweite Anweisung von Jesus, beobachte deine Zeit. Beobachte deine Zeit an dem Feigenbaum, aber lernt ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Beobachte deine Zeit. Und Jesus beschreibt das hier am Beispiel der Botanik, der Natur im Frühjahr. Und er sagt, pass auf, die Blätter sind ein klarer Hinweis, dass der Sommer bald kommen wird. Wenn die Blätter kommen, weißt du, bald kommt der Sommer. Und entsprechend können jene, die unter dem Druck der Trübsalzeit leben, gewiss sein, dass es nicht mehr so lange dauern wird, bis Jesus wiederkommt. Und diese Grundhaltung, gucke hin, beobachte die Zeichen der Zeit, nimm das Zeitgeschehen wahr. Wissen Sie, die ist uns zu allen Zeiten als Christen aufgetragen. Weltfremdheit ist keine christliche Tugend. Geistiger Provinzialismus ist keine christliche Tugend. Im Gegenteil. Schon im Alten Testament wird es deutlich gesagt von den Söhnen Isachar, das war eine dieser Truppen, die dann, eine der Stämme, die dann kamen, um David zum König auszurufen. Sie hatten Einsicht in die Zeiten und wussten deshalb, was zu tun war. 1. Chronik 12, 33. Und Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch erneuern in eurem Denken, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Also Leute, seid scharf in eurem Denken. Lasst euch von Gott schulen und prüft und guckt genau hin und beurteilt, was da auf euch zukommt. Denn schauen Sie, der Zeitgeist zielt immer darauf, uns zu prägen. Der Zeitgeist ist die geistige Luft, die wir einatmen. Wo wir gehen und stehen, wo wir Nachrichten hören, wo wir mit Leuten reden, wo wir Bücher lesen. So, das ist die Luft, die wir einatmen. Und wir müssen wissen, dieser Zeitgeist ist toxisch. Und wenn wir uns dagegen wehren wollen, dann müssen wir uns bewusst mit diesem Zeitgeist auseinandersetzen. Wir können uns nicht in eine Blase zurückziehen und sagen, ach, das berührt uns alles nicht, damit haben wir nichts zu tun. Doch, der Zeitgeist dringt auch durch unsere mehr oder weniger frommen Blasen durch. Und deswegen müssen wir uns wehren, wir müssen uns auseinandersetzen. Und Jesus sagt auch, wo wir den Schlüssel finden, wo wir den Maßstab finden, wo wir das Mikroskop finden, unter dem wir den Zeitgeist erkennen und durchschauen können. Und das ist Vers 31. Das ist Gottes unzerstörbare Wahrheit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hier hast du das Mikroskop. Hier hast du den Maßstab. Und leg die Bibel, schlag die Bibel auf und leg deine Erkenntnisse über den Zeitgeist daneben und dann vergleich das miteinander und bewerte es. Und dann weißt du, wovor du dich schützen musst und deine Kinder auch und wie du damit umgehen sollst. Also, das ist das Zweite, was wir für Zukunftsfähigkeit brauchen. Erstens, bezähme deine Neugier. Zweitens, beobachte deine Zeit. Und jetzt ein Drittes. Beackere dein Feld. Schauen Sie, Vers 34. Da fügt Jesus so ein kleines Gleichnis in diese Rede ein. Da sagt er wie bei einem Menschen, der über Land zog, Vers 34, und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit. Beackere dein Feld, einem jeden seine Arbeit. Jesus vergleicht sich also mit einem Hausherrn, der über Land zieht, der sein Haus seinen Knechten zurücklässt, der diesen Knechten Vollmacht gibt, also die sollen was tun und dürfen auch was tun und wie hier wörtlich steht, einem jeden seine Arbeit. Und in Lukas 12, Vers 36 bringt Jesus ein ganz ähnliches Gleichnis. Das ist unsere Lage, das ist unser Auftrag. Dass wir unser Feld treu beackern. Und schauen Sie, ist das nicht interessant? Gerade in seiner Endzeitrede bewahrt Jesus uns und mahnt er uns besonders, mit voller Kraft im Heute zu wirken. Beackere dein Feld. Ja, die Endzeit kommt, aber beackere dein Feld. Verlier dich nicht im Heute. Du sollst das Heute nicht verabsolutieren. Du sollst nicht so tun, als ob das alles wäre, worauf es ankäme, das Heute. Nein, du musst um die große Perspektive wissen, aber sei richtig im Heute drin, beackere dein Feld, einem jeden seine Arbeit. Das gehört zur Zukunftsfähigkeit, dass ich nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starre und sage, was kommt da an Zukunft auf mich zu und das wird ja alles immer schlimmer und das entwickelt sich dramatisch und ich kann eigentlich nur noch gucken und die News lesen und dann will ich schon gar nicht mehr aus dem Haus gehen und eigentlich nur noch schlafen. So. Nein, sagt Jesus, einem jeden seine Arbeit, beackere dein Feld. Es wird Luther ein Zitat zugeschrieben, das hat man in den Quellen bis heute noch nicht gefunden, aber es passt zu seinem Denken. Er hat gesagt, und wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Und damit meinte er, ich würde heute noch wirken und mich nicht vorzeitig zurückziehen. Und das hat er ja nun auch wirklich getan. Und das meinte Herr Jesus, und das sagt er immer wieder. In Lukas 19, Vers 13 sagt er, handelt, bis ich komme. Handelt, bis ich komme. Als Gemeinde, seid treu, handelt, bis ich komme. Es gibt Leute, die sagen, ach, die Zeiten sind so schwierig, es lohnt sich gar nicht mehr zu evangelisieren. Wir ziehen uns nur noch zurück in unsere eigenen Kreise. Das ist völlig gegen alles, was das Neue Testament sagt. Handelt, bis ich komme. Und der Apostel Paulus sagt es ganz ähnlich, das hat er sich von Jesus abgeguckt. Epheser 5, Vers 16, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Ja, es ist böse Zeit. Aber deswegen kauft sie erst recht aus. Arbeitet, nutzt es, setzt euch ein für den Herrn. Es gibt so ein wunderbares Beispiel an William Tyndale, dieser englische Reformator, gestorben 1536, der hat seine Zeit wirklich ausgeschöpft in schwierigen Zeiten. Und William Tyndale hat fast die ganze Palette von Markus 13 erfahren. Er wurde verfolgt, er wurde verraten, er wurde verhört, er wurde zum Märtyrer. Aber Tyndale hatte diesen Auftrag, er hatte sein Feld von Gott, die Bibel ins Englische zu übersetzen, damit es jeder, noch so einfache Mensch, der einigermaßen lesen kann, würde lesen können. Die Menschen brauchen die Bibel, sagte er, in ihrer Sprache, damit sie Jesus finden. Und sie haben ihn verfolgt. Der Staat, die Amtskirche. Denn wenn die Leute die Bibel lesen konnten, dann konnte man ihnen nicht mehr alles erzählen, was angeblich Gottes Wille wäre. Dann konnten sie selber prüfen. Und er musste flüchten, von Quartier zu Quartier. Und er hat seine Arbeitsmaterialien mitgenommen. Er hat immer wieder übersetzt, wenn er irgendwo eine ruhige Ecke fand, hat er weiter an seiner Übersetzung geschrieben, weil die Bibel fertig werden musste. Und nach einer langen Zeit voller Spannung, nach einer langen Zeit voller Kampf, wo er es dann fast geschafft hatte, wurde er verraten und schließlich doch gefasst und öffentlich verbrannt, 1536. Aber er hat wirklich geackert bis zuletzt, sogar noch auf seinem Sterbebett, das kein Bett war. Noch in den Flammen lautete sein letztes Gebet, so wird es bezeugt, Herr, öffne dem König von England die Augen. Beackere dein Feld. Lord, open the King of England's eyes. Bis zum letzten Atemzug hatte sein Feld beackert. Und zwei Jahre später, 1538, verfügte Heinrich VIII. Einen königlichen Erlass, nachdem alle englischen Gemeinden eine englische Bibel erwerben mussten. Und sie mussten laut königlichem Erlass diese englische Bibel an einem öffentlichen Ort ausstellen, wo es jeder Mensch lesen konnte. Zwei Jahre nach Tyndales Märtyrertod. Aber er hat geackert bis zuletzt. Lord, open the King of England's eyes. Was für ein Vorbild, was für ein Zeugnis. Was ist dein Feld, das du beackerst? Hier steht in Vers 34, einem jeden seine Arbeit. Und in Lukas 12, Vers 43 sagt Jesus, glücklich ist jener Knecht, den der Herr bei der Arbeit findet. Wenn der Herr jetzt in 3 Minuten wiederkäme, wird er dich bei deiner Arbeit finden, in deinem Leben? Ja, Gottesdienst ist ein guter Ort, dem Herrn zu begegnen. Wie ist es morgen? Findet er dich bei der Arbeit? Und wissen Sie, eines der Felder zur Arbeit hat Jesus schon benannt hier in Kapitel 13, nämlich Vers 10. Da sagt er, das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Das ist unsere wichtigste Arbeit. Das Evangelium muss gepredigt werden unter allen Völkern. Und ein junger Mann, schon etliche Jahre zurück, erzählte mir mal, dass er wegen dieses Bibelverses, bei ihm war es die Parallelstelle in Matthäus 24, dass er wegen dieses Bibelverses sein Theologiestudium angetreten habe. Das hatte ihn so gepackt, Vers 14, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Das war sein Vers und er hat gesagt, ich darf daran mitarbeiten, den Weg für die Wiederkunft Jesu vorzubereiten und deshalb will ich Theologie studieren. Das kann man auch als Nicht-Theologe machen, als ganz normaler Christ, aber für ihn war das diese Bewegung. Und so, ja, so werden wir zukunftsfähig. Bezähme deine Neugier, beobachte deine Zeit, beackere dein Feld. Und dann zeigt Jesus einen vierten Punkt, einen Punkt, den man so leicht überliest und der doch so wichtig ist. In Vers 34 am Ende, schauen Sie, da heißt es, und er gebot dem Türhüter, er solle wachen. Und das ist das vierte. Beschütze die dir Anvertrauten. Er gebot dem Türhüter, er solle wachen. Beschütze die dir Anvertrauten. Das ist das vierte. Der Türhüter, das ist, im Griechischen heißt das Tyroros. Der hatte eine ungemein verantwortungsvolle Aufgabe. Schon im Alten Testament, die Türhüter mussten die Stadttore bewachen. Und sie mussten die Königspaläste bewachen, dass da niemand eindrang, der dem König etwas antun wollte. Aber die Türhüter gab es auch bei den Schafhürden. Jesus sagt das in Johannes 10, in Johannes 10, Vers 3. Da sagt er, der Türhüter lässt nur den guten Hirten hinein und nicht den bösen. Johannes 10, Vers 3. Türhüter müssen beschützen. Und Jesus sagt das, seid Türhüter. Das gehört zur Zukunftsfähigkeit, verstehst du? Dass du diejenigen beschützt, die dir anvertraut sind. Dass der Vater die Familie beschützt. Dass die Eltern die Kinder beschützen. Dass die Gemeindeältesten alles tun, um ihre Gemeinde zu beschützen. Dass die Lehrer, die für Kinder Verantwortung, für Schüler Verantwortung tragen, diese Schüler beschützen. Dass die Ärzte ihre Patienten beschützen. Beschütze die dir Anvertrauten. Sie haben es wahrscheinlich gehört, letzte Woche dieses Drama in einer Kita in Eiserfeld bei Siegen. Die ganze Gruppe macht einen Ausflug zu den Siegwiesen, an die Sieg, das ist ein Fluss dort, 46 Kinder, 8 Betreuer. Und plötzlich ist ein 3-jähriger Junge verschwunden. Und nach panischer Suche finden sie das Kind in einer Art natürlichem Flussbecken in der Sieg treibend. Sie können es reanimieren und ins Krankenhaus bringen. Ich habe heute Morgen noch mal recherchiert. Die letzte Meldung, die ich finden konnte, lautete, es befindet sich immer noch in kritischem Zustand. Lass uns beten für dieses Kind. 3 Jahre auf einer harmlosen Tour in der Kita. Wer beschützt es? Schauen Sie, das geht uns nah. Aber andere Gefahren werden nicht so dramatisch offenkundig wie bei diesem kleinen 3-Jährigen. Aber die sind auch sehr real. Nicht nur das, was unsere Kinder körperlich angreift, ist gefährlich für sie, sondern auch, was sie geistig anrührt. Nur ein Beispiel, wie viel Gift für das Herz atmen nicht nur unsere Kinder, sondern auch wir durch die digitalen Medien ein. Wie viel Gift kommt dadurch an böser Ideologie, an Verführung? Und beschütze die dir Anvertrauten. Tu alles, was du kannst. Es war die schlimme Schuld der bösen Hirten in Israel. Und Gott hat ihnen das durch den Propheten Hesekiel sehr deutlich gesagt, dass sie ihre Schafe nicht beschützt haben. Hesekiel 34, Abvers 2, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden, sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Und dann Vers 4, das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück, das Verlorene sucht ihr nicht. Ihr beschützt sie nicht. Um so leben zu können, brauchen wir eine Grundhaltung zum Schluss, die so wichtig ist, dass Jesus sie uns am Ende noch einmal einschärft. Und es ist kein Zufall, dass er ausgerechnet damit seine große Endzeitrede beschließt. Es ist wie ein massiver Schlussakkord. Diese letzten Verse ab Vers 33. Seht euch vor, wacht. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie bei einem Menschen, der über Land zog, verließ sein Haus, gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch aber sage, das sage ich allen, wachet. Das ist 5. und letzte, bleib wach. Bezähme deine Neugier, beobachte deine Zeit, beackere dein Feld, beschütze die dir Anvertrauten und bleib wach. Die Römer, die unterteilten die Nacht in 4 Nachtwachen. Der Abend von 18 bis 21 Uhr, der Mitternacht 21 bis 24 Uhr, der Hahnenschrei 0 bis 3 Uhr und dann der Morgen 3 bis 6 Uhr. Das war die ganze Spanne von 18 Uhr abends bis 6 Uhr in der Früh. Und Jesus sagt, es kann länger dauern. Du kannst es nicht vorausberechnen. Aber sei wach. Sei wach, dass wir uns wirklich vorbereiten, ihm zu begegnen. Dass wir nicht in unserem Alltag, dass wir nicht in unseren Gewohnheiten, dass wir auch nicht in unseren Hobbys und auch nicht in unseren Sorgen einschlafen. Versteht ihr? Jesus betont das am Ende so deutlich. Wachet, wachet, wachet. Das soll für uns wie zu einer zweiten Natur werden, die unser Leben prägt. Ein Vers hat das so schön mal gesagt, zu Wartenden mach uns bereit, die auf dein Kommen sehen, an allen Tagen, nicht nur heute, dass wir die ganze Lebenszeit dir froh entgegengehen. Dass unsere ganze Lebenszeit davon geprägt ist, dass wir Jesus froh entgegengehen. Das bedeutet zu wachen. Und Sie merken, Es braucht eine gesunde Spannung, um zukunftsfähig zu leben. In Vers 3 haben wir gelesen, beackere dein Feld. Das heißt, lebe heute hingegeben für die Aufgabe, die dir Gott gibt. Lebe mit ganzer Kraft, lebe mit Eifer, mit Enthusiasmus, mit Leidenschaft. Lebe für den Auftrag, den Gott dir gibt. Beackere dein Feld, das ist das eine. Lebe heute. Und dann das andere, aber bleib wach. Geh nicht im Heute unter. Geh nicht im Heute unter, sondern sei bereit für den Tag, an dem der Herr sichtbar wiederkommt. Es kann jederzeit geschehen. Oder an dem Tag, wenn er dich vorher schon abruft. Auch das kann jederzeit geschehen. Und dann bist du wirklich zukunftsfähig und nur dann, wenn du darauf vorbereitet bist, dass der Herr dich jederzeit abrufen könnte. Und dann wird einmal die Bilanz deines Lebens gezogen. Vor der einzigen Instanz, auf die es wirklich ankommt, der heilige Gott. Und dann können wir nichts mehr ändern, nichts mehr korrigieren, wir können nichts mehr nachbessern. Und dann wird alles daran hängen, ob der gute Hirte Jesus Christus dein persönlicher Hirte ist. Dein persönlicher Hirte. In demselben Kapitel, wo Jesus sich uns als der gute Hirte vorstellt, da sagt er, Johannes 10 ist das Vers 9, ich bin die Tür. Also ich bin nicht nur der Hirte, sondern ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird selig werden, der wird gerettet werden, der wird in den Himmel kommen und nicht in der Hölle enden. Wenn jemand durch mich hineingeht, es geht um diesen persönlichen Schritt hin zu Jesus, dem guten Hirten, dass du ihm das sagst. Jesus, ich gebe zu, ich bin ohne dich verloren. Ich akzeptiere das Urteil, das du mir in deinem Wort sagst. Ich beuge mich unter die Sünde, die du mir nachweist. Die Sünde meines Unglaubens, die Sünde meiner Selbstsucht. Die Sünde, dass ich es gewagt habe, ein Leben ohne dich zu leben, der du mir doch dieses Leben geschenkt hast. Aber Jesus, ich danke dir, dass du mir vergeben willst. Danke dir, dass das, was wir jetzt an Ostern, an Karfreitag sehen werden, dass du das für mich getan hast, dass du für mich stellvertretend die Strafe getragen hast, dass du mir alles abgenommen und für mich alles bezahlt hast, sodass ich frei sein darf, dass ich Gottes Kind sein darf, dass ich im Himmel dabei sein darf. Bitte lass das für mich gelten. Und bitte, Jesus, ich komme zu dir, ich gehe durch diese Tür hindurch, ich lege mein Leben in deine Hand und gebe dir von heute für alle Ewigkeit die Bestimmungsgewalt darüber. Du bist mein Herr, du bist mein Retter, du bist mein König. Das ist gemeint. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und so kannst du zu ihm kommen. Du musst es nicht mit exakt denselben Worten sagen, aber du musst es in der Sache so sagen. Da ist die Tür, Jesus ist da und er fragt dich und er ruft dich. Und du musst zugeben, dass du ihn brauchst, weil du ohne ihn verloren wirst. Und dass du ihm vertraust, dass er alles getan hat, was nötig war, um dich zu retten. Dann bist du zukunftsfähig, nur dann. Ich schließe. Einige Pastoren aus der Bekennenden Kirche, die im Dritten Reich treu für das Evangelium eintraten, die haben immer mal wieder dieses Szenario erlebt. Wenn plötzlich die Gestapo vor der Tür stand und Beweismaterial suchte. Und dann hieß es, Hausdurchsuchung, alles liegen lassen, Hände weg. Und man konnte nichts mehr verstecken, man konnte kein Dokument mehr verbrennen, es konnte nichts mehr in Sicherheit gebracht werden. Dann war alles offenbar. Und Wilhelm Busch und andere haben auf diesen einen Vergleichspunkt, auf diese Plötzlichkeit, Unberechenbarkeit immer wieder abgehoben. Und sie haben gesagt, so wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Oder wenn Jesus uns schon vorher aus dieser Welt abruft, was jederzeit passieren kann, dann können wir nichts mehr korrigieren. Wir können nichts mehr verstecken. Wir können nicht mehr sagen, ach, hätte ich doch so und so gelebt. Dann ist er da und dann ist alles offenbar. Und nur wer auf diesen Moment vorbereitet ist, der ist wirklich zukunftssicher. Der ist wirklich für die Ewigkeit vorbereitet. Und es gibt nur einen Ort, wo du diese Sicherheit findest, wo dir diese Sicherheit geschenkt wird. Und dieser Ort ist der gute Hirte, Jesus. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch sage, das sage ich allen. Wacht. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du uns mit diesem Ernst und dieser Deutlichkeit sagst, woran wir sind. und dass die Zukunft für uns kein finsteres, ungewisses Loch ist, sondern du erwartest uns und du bestimmst. Herr, und du bist der einzige sichere Ort, bei dem wir geborgen sind. Danke dafür. Danke, dass dein stellvertretender Opfertod am Kreuz völlig ausreicht und dass jeder persönlich sich dahin flüchten darf. Und Herr, wir bitten dich für die Menschen, die dieses noch nicht getan haben, die diesen Schritt durch deine Tür noch nicht gegangen sind. Ruf sie doch weiterhin, Herr. Rüttel sie auf und gib, dass wir Zeugen sind, Zeugen wie William Tyndale, die nicht schweigen und nicht ruhen können, um deine Botschaft auszubreiten. Herr, danke, dass du in allen Ängsten und in allen Stürmen, durch die auch deine Gemeinde noch hindurch muss, uns trotzdem diese Geborgenheit schenkst. Wir haben dich lieb, Herr, und wir vertrauen dir. Du lieber, guter Herr. Amen.